Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeit Magazin mit der Schriftstellerin, Podcast-Hostin und Twitter- und Instagram-Göttin Ilona Hartmann.
Vielen Dank, lieber Christoph. Ich werde wirklich sehr gerne und regelmäßig Göttin genannt, aber auch nur von dir.
Okay,
von daher immer eine Freude. Das war die Stimme von Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt aus dem Endlos-Podcast Alles gesagt und dem täglichen, aber nicht wochenendlichen Newsletter.
Stimmt.
Was für ein Tag. Hallo, Christoph.
Hallo, Ilona. Und produziert wird diese Folge wie immer von Pool Artists, von Charlotte Steinbach. Und wir begrüßen eine besondere Gästin, die angefangen hat als Journalistin und Kriegsreporterin. Damit sehr bekannt geworden ist im Fernsehen, zwei Bücher geschrieben hat, die beide Bestseller geworden sind. Und die über diese journalistische Arbeit irgendwann an den Punkt gekommen ist in ihrem Leben, wo sie gesagt hat, ich will mehr machen. Das, was man als Aktivistin bezeichnet. Und führt heute eine Menschenrechtsorganisation an, arbeitet politisch. Sie hat gerade, ich bin total indiskret, erzählt, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, dass sie gerade mit den verschiedenen Politikerinnen und Politikern diskutiert über die Lage in Afghanistan und wie man das da einzuschätzen hat. Und sie ist aufgewachsen mit 10 Geschwistern, ist heute hier bei uns in Berlin im Studio. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Düzen Tekal.
Ich freue mich auch, ganz toll hier zu sein.
Herzlich willkommen.
Hi. Sehr gemütlich bei euch.
Schon, oder?
Ja.
Wir zahlen ja alles selbst, deswegen dürfen wir darüber reden. Wir haben jetzt auch Jogurette, Kinderschokolade.
Großer Fan, ja.
Ja.
Der Tisch wird immer voller.
Immer süßer auch, ne?
Mit mir wird er definitiv leerer, aber es ist so gemütlich hier, dass ich gefragt habe, ob ihr hier wohnt.
Ja, und dann haben wir auf den Vorhang gezeigt und gesagt, ja, wir kriechen da immer morgens raus.
Wir werden eigentlich gefangen gehalten.
Richtig, Pool Artist hält uns in so einem kleinen Käfig. Und einmal in der Woche dürfen wir raus und müssen so tun, als ob wir uns total wohlfühlen.
Da muss ich euch unbedingt was erzählen, weil daran musste ich denken. Als wir noch klein waren, hatten wir nicht so viel Geld und wir waren in Hannover-Linden dann immer auf dem Schützenfest. Und wir mussten genau überlegen, was machen wir mit den paar Mark, die wir hatten.
Ja.
Also wir waren auf dem Schützenfest und mussten da wirklich wirtschaftlich denken. Also wenn wir jetzt einen Apfel nehmen, dann haben wir nur noch Zeit für die Erdnüsse und vielleicht einmal in irgendein Gerät reingehen. Und dann
die süße Maus.
Zum Beispiel. Und dann standen wir auf einmal vor so einem Häuschen, da stand Mäusezirkus. Und es ging los in unserer Fantasie. Also ich kann gar nicht beschreiben. Wir dachten, okay, Dompteur, Zirkus, roter Teppich, Essen, Trinken. Und dann haben wir gesagt, komm, da gehen wir rein. Und dann sind wir da rein und da stand da nur ein Käfig. Mäusezirkus. Daran musste ich irgendwie denken gerade.
Hallo, hier sind die zwei Mäuse von Und was machst du am Wochenende? Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist, weil ich meine, du warst in wie vielen Schattenkabinetten schon? Also du wurdest gehandelt als Ministerin in diversen Kabinetten.
Oh Gott, also, wie das klingt. Nein,
ja.
Es waren zwei tatsächlich ganz konkret und hätte Fahrradkette. Da ging es tatsächlich um den Bereich Migration und Frauen. Das war damals für die CDU. Aber ich habe immer parteiübergreifend gearbeitet tatsächlich. Ich bin auch bis heute kein Parteimitglied. Und mein Interesse galt und gilt immer Themen und Menschen und natürlich auch Möglichkeiten, also Räume, die man vielleicht auch besetzen kann und weiterentwickeln kann. Und so hat sich das ergeben. Und da deswegen war ich dann, wie gesagt, in diesem Schattenkabinett. Und
Schattenkabinett ist auch so ein tolles deutsches Politikwort. Also heißt eigentlich, Schattenkabinett heißt, wenn eine Oppositionsführerin, ein Oppositionsführer im Wahlkampf ist und sagt, wenn ich gewählt werde zur Ministerpräsidentin oder zum Kanzler, dann werden diese Menschen meine Ministerinnen und Minister. Und da warst du mehrfach schon dabei. Du wurdest auch mal gehandelt für einen Posten bei Angela Merkel?
Ja, ich hörte auch davon.
Ja.
Nein, ich habe immer das Gefühl, im Nachhinein darf man mehr darüber reden, als in dem Moment, wo es soweit ist.
Wie ist es eigentlich? Also wir reden gleich über das Wochenende, aber wie wird man da eigentlich so kontaktiert? Hört man dann erst davon, dass man, also das ging damals um den...
Christoph, ich weiß nicht, wie du das schaffst, ne? Aber ihr seid die Ersten, denen ich es erzähle. Ich wurde tatsächlich von der Kanzlerin angerufen.
Wow.
Mit anonymer Nummer.
Wow.
Und dass du rangegangen bist.
Nee, okay. Ich hab den Anruf verpasst. Das ist kein Scherz.
erstmal weggedrückt.
Mehrmals. So, dass ich dann als erstes gefragt wurde, Mensch, die sind aber schwer erreichbar. Und ich habe Und ich habe, keinen Scherz, da gerade einen Vortrag gehalten zum Thema Frauenrechte. Und da meinten meine Geschwister noch: Düsen, reiß dich zusammen, weil du weißt, du kriegst heute diesen Anruf. Und ich so, ich bin doch nicht dumm. Ich verpasse dir noch nicht ein zweites Mal. Ich bin doch nicht blöd. Ich zerschieße mir doch nicht diese Riesenchance. Und dann gucke ich auf dieses Telefon, Leute, und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn du einen anonymen Anruf in Abwesenheit hast und weißt, es hätte die Kanzlerin sein können.
Und sie war es.
Sie war es. Und dann musste mich meine Nichte beruhigen. Ist kein Scherz. Und meine Nichte meinte zu mir: Düsi, ich bin mir ganz sicher, die ruft nochmal an. Wirklich, wirklich, wirklich. Und dann hat sie zum Glück nochmal angerufen.
Hast du dich dann gleich entschuldigt, dass du nicht drangegangen bist? Oder
natürlich, was sagt man? Ja. Natürlich habe ich das.
Weißt du noch, wie sie sich gemeldet hat am Telefon?
Mit dem Namen tatsächlich.
Einfach cool. Gesagt,
ja.
Angela Merkel hier,
ja.
Was
ja.
Knackt.
Ja. Ja, so war das. Und für mich ist es tatsächlich eine der schönsten Erinnerungen. Mhm. Es hat ja dann, wie gesagt, nicht geklappt, wie man merkt. Aber darum geht es gar nicht. Also es ist ganz interessant, weil man ja immer denkt, die Highlights im Leben sind dann das, was man dann als Ziel hatte und erreicht hat. Mhm. Dass der Weg des Zieles, das hört man in dem Moment, wo was nicht geklappt hat, total ungern und denkt nur so bla bla bla. Mhm. Jetzt im Nachhinein, Jahre später, weiß ich, dass genau das mein Highlight war. Also auch in Anwesenheit meiner Nichte, die das miterleben konnte. Und das,
also die Tatsache, dass die Kanzlerin...
Ja, das war, das Geschenk, das war die Belohnung, weil ich immer, also ich weiß nicht, ob das Menschen kennen, aber wenn man sich was vornimmt und das nicht klappt, dann denkt man, man hat verloren oder versagt oder was auch immer. Und dass es um was ganz anderes geht im Leben, das merkt man manchmal erst Jahre später, wenn der Wille ein bisschen nachlässt und wenn sich Interessen auch verschieben. Mhm. Und deswegen, ich bin ja ganz tief davon überzeugt, dass alles seinen Grund hat und vor allem das, was nicht klappt. Ich glaube, wichtig ist nur, dass wir nicht verharren und weitermachen und wieder aufstehen. Und das dauert manchmal ein bisschen länger, weil vor allem dann, wenn man keine Maschine ist, auch teilweise von Selbstzweifeln geplagt ist, obwohl man manchmal laut ist. Aber das ist so ein Mantra, dass wir immer sagen, wenn du nicht mehr kannst, weitermachen.
Das stimmt eben nicht. Oder stimmt doch?
Naja, schon.
Erstmal,
man
darf auch mal liegen bleiben. Oder?
Man darf auch liegen bleiben, man darf auch Wunden lecken. Das Problem ist halt nur an dieser Trauerecke, dass dich keiner rausholt. Also du musst dann schon selber dich auf den Weg machen. Ne? Und ich liebe das, dass ich so von Menschen umgeben bin, die das dann auch schaffen. Mit einem leckeren Essen oder was zu trinken. Also irgendwie, ich bin ganz einfach zu locken tatsächlich.
Mit welchem Essen wurdest du zuletzt gelockt?
Eigentlich fast jeden Abend, wenn meine Schwester kocht, die wohnt nicht weit weg von mir und die macht meistens einen Salat, kocht sehr viel vegetarisch. Das ist aber
ich
okay.
Ich habe gehört, dass Salate bei dir also wenig grüne Blätter haben. Ist das wahr?
Ich meinte gerade zu dir, dass ich mir immer sehr viel Toppings dazu bestelle. Und mir ist dann aber wichtig, dass es immer noch nach Salat klingt. Also dass ich dann sagen kann, ich hätte gerne einen Salat mit. Und dann wird halt aufgezählt,
was
von
denn
du bist. Ne? Du, ich hatte vorhin ein bisschen Biofleisch tatsächlich, dann rote Beete, dann Mais dazu, Trauben, also alles, was man sich so vorstellen kann.
Herrlich. Das ist auch das Geheimnis von so schwäbischen Vorspeisesalaten. Da habe ich immer so eine Kindheitserinnerung.
Das ist immer toll, wenn Hessen mir was erzählen über schwäbische.
Ja, ich gucke dann immer in und nach. Ja, weil in den schwäbischen Gasthöfen gab es dann immer so, da gab es eben diesen, Salat. So. Und, aber der
kleine gemischte Salat.
Der kleine gemischte Salat, und genau. Und dann gab es aber da, in Wahrheit war das Kartoffelsalat.
Ja.
Was war da noch drin? Kraut.
Karotte.
Gurke.
Und eigentlich ist es ja so, du bekommst einen tiefen Teller. Und da sind quasi dann so Kartoffelsalat, Gurkensalat, Krautsalat, alles so arrangiert. Und oben drüber wird so alibimäßig, werden so Salatblätter geschichtet, sodass es eine schöne runde Form ergibt. Und du denkst, toll, das sind jetzt wirklich 100 Salatblätter, aber eigentlich sind es halt nur so 4. Und unten drunter wartet dann das Geschenk.
Das Paradies.
Du musst gar keinen
richtigen
Salat.
Deswegen liebe ich ja die schwäbische Küche, weil da wird man wenigstens satt.
Ja, Kartoffelsalat auf Brot.
Jawohl.
Wenn ihr Wünsche habt, Kritik habt, Lifehacks fürs Wochenende, schreibt uns an wochenende@zeit.de. Und jetzt beginnt auch diese Folge, Düsen, mit der literarischen Prognose von Ilona Hartmann, wie dein Wochenende so aussieht. Und dann reden wir darüber, du wirst alles bestätigen. Ich bin ganz sicher. Ilona holt ihre Lederkladde raus, die sie mit Füllfederhalter am Wochenende bei Kerzenschein ausgefüllt hat. Und wir lauschen andächtig das Wochenende von Düsendeckerl.
Prognose / liebevolle Unterstellungen. Düsen Tekal hat genauso viele Geschwister wie Finger an der Hand und wer in so einer Großfamilie aufwächst, muss früh lernen, sich schnell das Beste zu sichern. Das bedeutet, wir treffen Düsen samstagmorgens um 7.30 Uhr mit einem noch ofenwarmen Baguette unter dem Arm, das erste, das der Bäcker an diesem Tag aus dem Ofen geholt hat. Lisanne packt ihre Einkäufe vom Wochenmarkt in all die Geschwindigkeit ein und liegt schon in der Nachmittagssonne auf der Terrasse, während der Rest ihrer Familie noch das Frühstück abräumt. Sie ist so ein Profi, dass sie am Samstag schon in Sonntagslaune ist und am Sonntag dann so weich und elastisch auf dem Tretboot hängt, wie ein warm gewordenes Gummibärchen.
Das hast du noch nie gesagt. Das finde ich super.
So süß. Und am Sonntagabend liegt Lisanne schon so früh im Bett, dass sie am nächsten Morgen die Erste sein kann, die ausgeschlafen als alle anderen den noch unbenutzten Montag betritt. So, oder?
Ungefähr. Ja, auf jeden Fall so. Du, ganz im Ernst, da war ganz viel dabei, wo ich mich wiederfinde. Also vor allem bei dem Satz Erster. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja mal Leichtathletik gemacht, lange ist es her, da war ich immer Letzte. Und ich habe
Also
Laufen, Weitsprung, also Hochsprung und ich war so richtig so Mittelmaß und es war, meine besten Freundinnen waren immer Erster. Und ich das ist eine sehr prägende Erfahrung tatsächlich, deswegen also, du musst dir auch immer dein Umfeld aussuchen, also ist fürs Selbstwertgefühl sehr wichtig. Und ich habe ein einziges Mal den ersten Platz gemacht, das war der Nikolauslauf, weil da gab es Schokolade. Es ist kein Scherz. Und eigentlich habe ich beim Leichtathletik mitgemacht, weil unser Trainer Gerd uns immer Bockwürstchen gekauft hat. Das war meine Motivation nach dem Training.
So toll.
Und ich wusste, das wird nichts mit mir in Leichtathletik. Was ich damit sagen will ist, natürlich hast du recht. Also deswegen, du hast es echt sehr gut getroffen, dass diese Competition in einer Großfamilie total der ausgeprägte Muskel ist. Mhm. Immer so mit einem Lächeln auf der einen Seite.
Mhm. Aber auch mit einem Ellenbogen.
Muss, weil ich tatsächlich auch so merke, dass alles, was wir gelernt haben, auch als Geschwister, das haben wir in der Familie gelernt. Also das, was so in Management-Softskill-Seminaren vermittelt wird, das brauchten wir nicht beigebracht bekommen. Weil du lernst, dich durchzusetzen, du lernst, dich unterzuordnen, du lernst, dich kurz zu fassen. Aber du lernst auch, dich zu priorisieren und zu konzentrieren. Und natürlich willst du, wenn du die Gunst deiner Eltern sozusagen auch haben möchtest, dann weißt du, dass du auch Sonderleistungen bringen musst und auf dich aufmerksam machen musst. Und da ist dann schon das ein oder andere Mal der Satz Erster oder Erste gefallen. Aber das ist auch eine meiner schlechtesten Eigenschaften, glaube ich, die Ungeduld. Und deswegen finde ich es ja am schönsten, wenn ich auch mal fünfe gerade sein lassen kann und einfach mal ein bisschen runterkomme. Ja.
Dann fangen wir doch mal mit dem Runterkommen und fünfe gerade sein lassen an. Wie beginnt denn dein Wochenende?
Als Wochenende, das sage ich deswegen, weil das ganz viele Jahre nicht der Fall war. Und
als du Kriegsreporterin warst.
Zum Beispiel, genau, da spielte das gar keine Rolle, welcher Wochentag gerade war. Und selbst wenn Wochenende war, war das schlechte Gewissen so groß zu leben, dass man einfach weitergemacht hat. Und das hatte bei mir auf jeden Fall auch so ein paar Folgen, die nicht so schön waren, so auch für mich persönlich. Und das musste ich wirklich wieder richtig lernen, ein schönes Wochenende zu haben und mich gut dabei zu fühlen. Darum geht es ja. Es geht ja nicht nur um die Ruhe, sondern es geht ja auch darum, wie man diese Ruhe verarbeitet und zulässt. Und es geht um den Ansatz Produktivität, glaube ich. Also dass der Wert des Menschen als Menschen und dass diese Ruhe ganz, ganz wichtig ist. Und dass es wichtig ist, auch Holz nachzulegen und dass du diese Kraft, die du in die Woche hinein knallst, ja auch irgendwo sammeln musst. Und da habe ich mittlerweile sehr viel Achtsamkeit entwickelt, was mein Wochenende angeht, dass mein Plan ist kein Plan. Und auch in den Tag hineinzuleben, tatsächlich auf den Wochenmarkt zu gehen, einzukaufen, aber nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen, die ich liebe. Und
was kaufst du ein?
Ich kaufe Gemüse, ich kaufe immer Blumen. Meine Schwestern machen sich immer lustig, weil die sagen immer, hast du ein Blumenparadies oder willst du einen Blumenladen eröffnen? Aus diesem Satz, ich gönne mir das und tu mir mal was Gutes, kann manchmal auch Übertreibung entstehen tatsächlich.
Mhm. Welche Blumen magst du am liebsten?
Da bin ich eigentlich nicht so anspruchsvoll. Hauptsache, die sehen schön aus.
Magst du mehr pastellige oder knallige Farben?
Beides tatsächlich. Mhm. Also ich habe knallige Vasen, also zum Beispiel auch so Zitronenvasen. Und dann kommen da so Komplementärfarben rein. Also so ganz unterschiedlich. Gemüse, Obst wird dann gekauft und dann mache ich auch gerne Überraschungen für andere, weil dafür braucht man ja Zeit, das habe ich in der Woche nicht, also an einem perfekten Wochenende meine ich. Dann jetzt im letzten Wochenende haben meine Nichte und ich dann für ihre Mama ein Geschenk geholt, ein Buch geholt. Ich rede ja gerne über Bücher, die ich nie gelesen habe, das kommt wahrscheinlich später, aber auf jeden Fall haben wir dann eine Karte geschrieben für die Mama, so diese kleinen Aufmerksamkeiten, über die ich mich auch freuen würde. Und dann liebe ich es dabei zuzugucken, wie sich Menschen freuen. Das klingt jetzt voll so romantisch, aber es ist so. Ich mag das einfach, weil das ist alles so Das ist alles ganz besonders. Also es klingt immer alles so klein, aber dadurch, dass ich bei all diesen Sachen ganz lange keine Freude empfunden habe, ist es für mich was ganz Besonderes.
Mhm. Und warum hast du keine Freude empfunden?
Weil ich glaube, dass ich total überzogen habe, was diese Einsätze angeht und der Umgang auch mit Leiterfahrungen. Und ich habe ja mit sehr vielen IS-Überlebenden und Vergewaltigungsopfern jahrelang zu tun gehabt und ich habe eigentlich auch so ein Schattenleben mit denen geführt. Mhm. Also,
das ist ein psychologischer Fachbegriff.
Ne? Ich weiß gar nicht, ob das so ein Fachbegriff ist, aber so habe ich das empfunden. Mhm. Also, dass ich immer wusste, wie es denen gerade geht und das Gefühl hatte, dass es mir deswegen nicht gut gehen darf und dass ich immer sehr viel Verantwortung gespürt habe. Ich habe sehr viel reagiert auf Widerstand und die Trolls gefüttert. Ich habe, wenn mich jemand angegriffen hat, das persönlich genommen und mich dann auch persönlich gewehrt. Und ehe ich mich versah, war ich dann den ganzen Tag damit beschäftigt gewesen, fremden Menschen im Internet zu antworten. Also ganz viele Sachen gemacht, die gar keinen Sinn machen, die aber genau dann passieren, wenn du generell überziehst im Leben. Und dann neigen wir Menschen ja dazu, auch in alte Verhaltensmuster zu fallen. Und genau das war bei mir passiert. Und ich bin sehr dankbar, auch starke Schwestern und Nichten zu haben und Brüder, die mich dann eigentlich gezwungen haben ins Leben wieder. Und ich kann mich so an einen Einsatz meiner Schwester erinnern, den habe ich schon mal gesagt, aber den finde ich wichtig. Da hat sie mich mal zur Seite genommen irgendwann und meinte, wenn ich gewusst hätte, was das alles wert ist, hätte ich darauf verzichtet. Und das war für mich so ein Wake-up-Moment, weil ich so dachte, okay, wenn du jetzt keine Schwester mehr sein kannst, keine Tochter mehr, keine Freundin mehr und vor allem für dich selber nicht mehr da bist, dann bringt das doch alles nichts. Und das hatte natürlich sehr viel auch damit zu tun, dass ich ein Leben lang damit beschäftigt war, dass die Themen, die uns wichtig waren, hörbar und sichtbar gemacht werden.
Ja.
Und als es dann soweit war, eigentlich gnadenlos mir verboten habe, weiterzuleben und diese Passion sozusagen zu füttern.
Es ist schön, auch das nochmal so nachzuhören, wie du den Weg dann da rausgefunden hast. Also eben über Menschen, die dir nahestehen, in dem Fall deine Familie, die eben so Sätze dann mal sagen, die braucht man manchmal im Leben. Ne?
Das ist Sätze, die man nicht vergisst, ne?
Genau.
Sätze, die man nicht vergisst. Oder auch Blicke, die man nicht vergisst. Ne? Also so, wenn ich so an meine Mutter denke, dann wie sorgenvoll sie mich manchmal angeguckt hat und so. Man hat mir den Stress dann auch tatsächlich angesehen. Und das war so der Moment, wo ich so dachte, ey, wenn ich noch nicht mal irgendwie mit guter Laune morgens wach werde, dann nützt das doch echt alles nichts. Und meine Träume waren so profan. Also ich habe dann zum Beispiel geträumt, mit nackten Füßen durch eine grüne Wiese laufen und mich leicht fühlen. Also wenigstens nur nackte Füße. Ich meine, es geht ja schlimmer. Und daran habe ich einfach gemerkt, dass das ein Bereich war, der einfach zu kurz gekommen war. Und das hat auch mit der Zeit unseres Lebens zu tun. Das ist de facto so, dass wenn du sehr aktiv bist, auch im gesellschaftspolitischen Bereich, wenn du dich mit Themen wie den unseren auseinandersetzt tagtäglich, es geht um Identität, es geht um die Rechte der Frauen, es geht um Religionsverständnisse, die wir hinterfragen, es geht um viel, es geht um alles, es geht um immer um mehr als um dich, ja, und deine Probleme.
Und dann vergisst man manchmal sich selbst.
Total, total. Und deswegen sage ich auch immer, helfen ist eine komplizierte Sache und habe schon das Gefühl, dass wir gerade jetzt da ganz doll aufpassen müssen und auch vielleicht sowas wie zu einer Alternative geworden sind, nämlich, dass wir nicht in dem Schmerz und dieser überlegenen Moralanspruch nach dem Motto, nur weil man Menschenrechte macht, ist man jetzt der bessere Mensch und muss jetzt andere aburteilen, die es nicht sind oder sich damit nicht auskennen, halte ich ja gar nichts von. Wir machen ja genau das Gegenteil. Also es geht tatsächlich auch um die Einbindung, um die Umarmung und auch darum, guten Gewissens zu leben natürlich. Ja, und dass das durchaus zusammengeht.
Also ich stelle mir jetzt vor, du hast dir den Blumenladen deines Vertrauens leer gekauft, hast das Buchgeschenk überreicht. Wie geht dein Wochenende dann weiter am Samstag?
Wir essen tatsächlich viel, trinken auch viel. Es musste ich auch wieder lernen, Daydrinking.
ist auch wichtig,
übrigens,
oder?
Ich sag ja immer, wenn ich das wieder kann, geht's mir gut, Leute. Nein, weil ich war ja eher so Fraktion, nee, das geht nicht. Das gönne ich mir nicht, das erlaube ich mir nicht. Und deswegen, wenn ich mal ein Gläschen trinke, dann ist das immer ein sehr gutes Zeichen tatsächlich.
Also Daydrinking, was wird dann getrunken bei euch?
So ein Rosé zum Beispiel mal, genau. Und dann werden auch Menschen angerufen, die ich schon lange nicht mehr kontaktiert habe. Die sind dann total überrascht und sagen, wie komme ich denn zu der Ehre?
Meistens, Angela Merkel.
Nein, um Gottes Willen.
Komm doch mal wieder vorbei. Du rufst mich nie zurück. Immer wenn ich dich anrufe, gehst du nicht dran.
Ich meine Menschen, die ihr nicht kennt, aber die mir sehr wichtig sind. Natürlich wird jedes Wochenende bei Mama und Papa angerufen, ist klar.
Gibt es da eine bestimmte Uhrzeit auch?
Meistens samstags mittags. Genau, weil dann kann ich mir die ganze Scheiße geben. Nein, Spaß. Nein, dann kann ich mir das. Dann habe ich die Kraft.
Liebe Grüße.
Wenn du Mama und Papa anrufst, brauchst du Kraft. Nein, nein, nein. Im Gegenteil, das sollte nicht undankbar klingen. Mama, nein, Papa, nein, ich habe euch lieb.
Ja, also rufst du dann auf welcher Nummer? Also rufst du dann auf.
Ich rufe bei Mama an.
Genau.
Mama mit Herz, mit rotem Herz, Mama. Mhm. Und dann erzählt sie mir Geschichten aus 1001 Nacht aus Kurdistan, weil die leben ja in einer anderen Welt. Die leben zwar in Deutschland, aber die leben eigentlich dann doch wieder in ihrer Community. Mhm. Und jetzt gerade hat mein Bruder geheiratet, mein Jüngster. Und früher war das so, nach einer Hochzeit hat man im Kreis gesessen, wie bei den indigenen Völkern ums Lagerfeuer. Und dann wurde geredet und nicht mehr aufgehört, tagelang. Mhm. Und so ist es immer noch ein bisschen. Richtig, ja. So ist es immer noch ein bisschen. Mhm. Und dann wird alles durchanalysiert. Hast du die gesehen? Hast du das gesehen? Hast du das Kleid gesehen? Wie viel Geld hat der gegeben? Wie wenig hat der gegeben? Warum war der so arrogant? Warum hat er dies gemacht? Mann, war die toll. Von der war ich überrascht. Von dem war ich enttäuscht. So geht es die ganze Zeit. Und dann habe ich am nächsten Tag in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, Leute, wo treffen wir uns zum Lästern? Und dann, weil das ist immer so negativ besetzt in individualisierten Kulturen in Europa. Mhm. Aber zum Beispiel bei den indigenen Völkern ist das ganz normal. Mhm. Und ich komme ja auch aus einer relationalen Kultur tatsächlich und ich kenne das
jesidische
nicht anders.
Kurden.
Genau, jesidische Kurden. Mhm. Und ich bin aufgewachsen mit Tanten und Onkels. Wir haben eine Wiese besetzt in Hannover-Linden, Spieler Malaisa. Und dann wurde da gesessen, stundenlang. Und dann haben die geredet und die hatten immer Gesprächsstoff. Und wenn jemand vorbeiging, Gnade dem Gott. Ja, also der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Verstehst du? Deswegen Bewertung ist so ganz doll drin. Und das ist ganz interessant.
Aber wie sind die Bewertungen dann gemeint? Sind die dann eher,
herzlich, genau. Liebevoll.
Ja. Ja. Also es wird dann zwar schon gesagt, ich bin enttäuscht oder der hat aber wenig Geld, aber das ist eigentlich...
Lächelt man auch ein bisschen darüber. Ja. Weil die Zeiten sind ja vorbei, wo man über die Hochzeit dann Ein- und Auskommen finanzieren musste. Das kommt tatsächlich daher, dieses Relikt. Mhm. Also deswegen sind auch immer so viele Menschen auf den Hochzeiten. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein junges Mädchen war, dass wirklich dann ein Tisch einberufen worden ist und dann hieß es Familie XY 500 Euro. Mensch, das war aber großzügig. Dann klatschen alle. Familie Müller 50 Euro. Ja, okay. So Mitleidsklatschen, weißt du so. Nein, aber, und dann ging es immer darum, das kann ich mich noch erinnern, an Sätze auch meiner Mutter. Kinders, jetzt heiratet doch mal, ich habe so viel Geld bezahlt auf anderen Hochzeiten. Das war sehr pragmatisch.
Was hast du geantwortet?
Da könnt ihr lange warten. Ich habe euch nichts versprochen. Und jetzt zum Beispiel am Wochenende zu sehen, wie auch eine Hochzeit auch vonstatten gehen kann, das war für uns alle was ganz Besonderes. Und ich meine, wie gesagt, mein kleiner Bruder hat geheiratet. Aber es war wie, als wenn wir alle ein bisschen mitgeheiratet hätten. Und ich weiß, im Vorfeld zu dieser Hochzeit haben wir richtig Paranoia geschoben, meine Schwestern und ich, weil uns plötzlich bewusst wurde, wie weit wir auch teilweise schon weg sind von der Kultur. Und dann sind wir plötzlich konfrontiert worden.
Inwiefern konfrontiert?
Mit uns selber, mit unseren eigenen Glaubenssätzen. So, sind wir gut genug? Sind wir treu genug? Sind wir kurdisch genug? Und so weiter. Und da hat so jeder seine eigenen Issues. Und wir wurden dann immer aggressiver und haben gar nicht gemerkt, was passiert, bis wir plötzlich einheitsam ausgesprochen meinte, es ist die Hochzeit, ne? Und wir alle so, ja! Und dann, wie es dann so immer so ist, war diese Hochzeit und plötzlich war alles weg, weil alles war schön. Hm. Und was mich so bewegt hat, war diese Mischung aus Tradition und Moderne. Also diese traditionellen Onkel von mir, die diese Lebensklugheit besitzen, die einfach nur Wahrheit ist. Du setzt dich an diesen Tisch und die fangen an, über die Weltpolitik zu reden und du denkst, ja, ihr habt recht. Hm. Und dann wiederum moderne junge Frauen mit tollen Kleidern, mega schön und liberal. Und das geht beides zusammen, ja. Also so zu sehen, wo ich herkomme. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich an diesem Tag auch so mit meinen Vorfahren verbunden. Aber auch, wo wir hingekommen sind. Und das war, also ich empfinde das wirklich als Reichtum. Für mich ist das ein Schatz, weil ich mich so lange dafür schämen musste. Und das ist neu, dass ich stolz darauf bin.
Seit wann ist das so?
Seitdem auch der Erfolg gekommen ist, tatsächlich. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
Was war der Moment, wo du gemerkt hast, so jetzt bin ich da?
Als ich mich nicht mehr dafür geschämt habe, dass ich aus armen Verhältnissen komme. Als ich mich nicht mehr dafür geschämt habe, dass meine Mutter Analphabetin war. Als ich mich nicht mehr dafür geschämt habe, dass wir anders sind, dass wir anders angezogen waren, dass meine Mutter tätowiert war.
Wie deine Mutter war tätowiert?
Ja, weil wir Jesiden sind und es ist sehr oft so, auch nicht nur in unseren Kulturkreisen, auch unterschiedlich, auch bei Urvölkern beispielsweise, dass diese Tätowierung auch dem Erhalt und dem Schutz der Religionsgemeinschaften sozusagen zugutekommen, weil unsere Frauen schon immer entführt worden sind. Also die Jesiden werden ja verfolgt, seitdem es sie gibt. Und das war ein sichtbares Zeichen dafür. Das ist, auch wenn du mich jetzt hier zwangskonvertierst, ich bleibe Jesidin. Wow. Und das waren diese Zeichen. Und meine Mutter ist damals vor über 50 Jahren gemeinsam mit meinem Vater nach Deutschland als Gastarbeiterin. Mhm. Und das Erste, was meine Mutter gemacht hat, war, sich diese Tätowierungen weglasern lassen.
Krass. Was ja damals nehme ich mal an, völlig untypisch war.
Also total, aber ich bin damit groß geworden. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das miterlebt haben sozusagen. Mhm. Also quasi dann eigentlich die Identität damit wegzumachen, weil man Angst hatte auch, weil man nicht auffallen wollte. Und dass Anderssein auf einmal cool ist, das ist ja wohl mal was ganz Neues. Mhm. Ja, also dieses Wokeness zu feiern und dass man in Vielfalt und so weiter. Ich will damit nicht sagen, dass irgendwas klappen würde, sondern wir haben immer noch genug Probleme, gerade vor dem Hintergrund von Hanau und Co. Nichtsdestotrotz, und das muss man auch erkennen tatsächlich, weil ich finde, alles andere wäre auch ein Weggucken, hat sich extrem was gewandelt in unserer Gesellschaft. Und allein, dass wir uns überhaupt als Einwanderungsgesellschaft mittlerweile definieren können, ohne dass ich ausgelacht werde, das ist schon mal sehr viel wert. Mhm. Aber der Wandel für mich war wirklich, als ich es aussprechen konnte, ohne das Gefühl zu haben, dass es das Einzige ist oder dass ich darauf reduziert werde.
Mhm. 10 Geschwister. Wie bist du altersmäßig?
Dritte von oben, wir sind ja nur Zahlen.
Wie?
Dritte von oben. Ja, 1, 2, 3 bis 11. Und wenn meine Mutter uns gerufen hat, dann geht es immer nur Tamel, Tülin, Tanel, Tejan, Tuba, Tina. Und irgendwer wird sich schon umdrehen. Also du, wenn ich meine Mutter frage, Mama, wie war ich als Kind, dann fragt die mich wirklich, ob ich sie hops nehmen will. Was diese komische Frage soll. Woher soll ich denn wissen, wie du als Kind warst? Das ist mir doch egal. Du bist doch jetzt da. Also da ist nichts mit Videos und Kinderfotos und Tätschel-Mentalität. Mhm. Zum Beispiel meine jüngsten Geschwister, der jetzt geheiratet hat, und Thülin, seine Zwillingsschwester, das waren ja unsere Zwillinge, weil wir haben die ja mit erzogen, wir Älteren. Wir haben die gewickelt, das war übrigens auch ein Battle. Mhm. Ich habe mich immer um Thülin gekümmert, Tuna um Tamel, und dann habe ich danach immer gesagt, Erste, und ich war eher fertig. Und ja, das war schon sehr pragmatisch. Sehr viel Funktionierkultur und diese Zuwendungskultur, die haben wir uns dann erst antrainiert.
Naja. Wenn du mit deiner Mutter telefoniert hast, nehme ich an, nach 3 Minuten ist alles durch?
Nee, das dauert länger.
Wie lange ungefähr?
Wenn ich Lust habe, können wir wirklich eine Dreiviertelstunde sprechen.
Ja. Und dann reicht sie das Handy weiter zum
An Papa
Vater.
Natürlich. Ja. Genau. Beziehungsweise Papa schreit rein. Und dann sagt sie, sei ruhig jetzt, ich rede jetzt mit ihr. So, die sind sowieso immer am Streiten, was ich sehr liebe.
Sozusagen, ich frage als Kind von geschiedenen Eltern, ist es auch schön, wenn die Eltern im Alter sozusagen dann miteinander so liebevoll streiten können?
Da kommt ja das Urvertrauen her.
Ja.
Also alles, was uns ausmacht, ist ja diese intakte Beziehung meiner Eltern.
Weil das also, die erste Beziehung
selbst
ist, die
wenn
man
du
erlebt.
Ganz viele Handicaps hast und vieles nicht durftest und wir keine Fruchtzweige und Milchschnitten hatten und so weiter.
Keine Joghurette.
Ja, zum Beispiel. Heute im Überfluss, nein. Dann war es wirklich diese Liebe und diese Treue und dieses Urvertrauen, Mama ist Mama und Papa ist Papa. Mhm. Und die lieben sich, obwohl die arrangiert worden sind. Es war noch nicht mal eine Liebesheirat, sondern die sind aneinander vorgeschlagen worden. Mhm. Und deswegen hat meine Mutter immer entgegnet darauf, wenn sie mich immer fragt, und hast du jetzt mal einen? Mhm. Und ich dann antworte, nee Mama, warum denn nicht? Ja, nee, ich liebe dir nicht. Liebe? Liebe, Liebe. Liebe kommt, Liebe geht. Also ganz anderer Ansatz, ne? Interessant.
Ja.
Und dann haben die sich wirklich richtig heiß und innig lieben gelernt. Und es ist immer noch so, dass wenn man die dabei beobachtet, man kriegt einfach nur Lachkrämpfe. Also weil sie sagt dann auch immer ganz oft, fass mich nicht an in deinem Alter. Schämst du dich nicht? So, solche Sachen, weißt du? Und das liebe ich tatsächlich sehr. Und ich sag mal, das ist, glaube ich, auch so meine größte Angst, so dass die Menschen, die ich liebe, dass denen irgendwann mal irgendwas zustößt.
Mhm. Mhm. Ja.
Wenn du jetzt dann mit deinem Vater telefoniert hast, ich nehme an, gibt es dann andere Themen mit deinem
Absolut.
Vater?
Absolut. Ja. Deswegen muss Mama mich ja immer schützen, weil Papa will immer über Politik sprechen. Mhm. So.
Streiten,
hast du schon?
Streiten oder?
Hast du schon, kannst du noch? Das ist dann die Frage. Am Wochenende. Hast du schon, kannst du noch? So, musst du noch? So. Und da sage ich auch, nee, Papa, da steige ich jetzt aus. Also ich habe ja ganz lange auch immer Wünsche erfüllt. Auch Papas Wünsche. Ich liebe den auch. Bin auch eine Papatochter. Aber das war auch ein Prozess zu sagen, nee, das ist vielleicht dein Thema.
Ich habe gelesen, dass er sich selber mal als Integrationsarbeiter bezeichnet
hat. Ja, du, die geben sich immer selber Namen. Also mein anderer Onkel meint, er ist Rechtsberater. Und hat auch so eine Visitenkarte ausgedruckt, die er dann verteilt hat. Tatsächlich auch ein Politiker, da musste ich ihn da wegschubsen. Nicht so, hör auf damit. Hörst du mal auf damit? Nein, aber mein Vater, wirklich, wenn es dafür Bezeichnungen gäbe, wäre er auch Menschenrechtsaktivist, er wäre Mediator. Er vermittelt ja auch zum Beispiel, wenn Frauen zwangsverheiratet werden sollen, weil er das alles kennt, die Erfahrung selber durchlaufen. Und er wird sehr geschätzt in unserem Kulturkreis und dazu gerufen. Und dann sagt er auch immer, dass er Frauenrechtler ist. Und das liebe ich tatsächlich sehr. Und ihm war auch ganz wichtig, als wir den Menschenrechtsverein gegründet haben, dass er eine Visitenkarte kriegt. Das kommt aus einer Zeit, wo jemand, der sehr viel Bildungsehrgeiz hatte und Wünsche, die nicht erfüllen konnte. Und mein Vater hat nur die 4. Klasse besucht. Das hatte auch religiöse Gründe, weil die Eltern Angst hatten, dass er konvertiert wird, wenn er das Dorf verlässt, Südostanatolien und nach Ankara geht. Weil die Gefahr bestand immer darin, wenn der nicht zurückkommt. Was machen die dann? Man hat ja keine Handhabe. Und deswegen musste er eigentlich auf seine größte Liebe verzichten, der Zugang zur Bildung. Und das haben wir gemerkt. Das merken wir bis heute. Ich kenne niemanden, der so bildungsehrgeizig ist wie mein Vater. Und das hat er ganz klar übertragen an uns. Das kann man so sagen. Und dann hat er als Fliesenleger angefangen, was ein sehr ehrbarer Beruf ist. Ja. Ja, da hat er sich auch schön hochgearbeitet. Und dann hat er angefangen, im Grunde genommen dieselbe Arbeit, die wir heute machen, zu einer Zeit, wo die überhaupt nicht beliebt war, in den Finger in die Wunde zu legen und Deutschland mal zu erklären, was Jesiden sind. Mein Vater war einer der Ersten. Und dann wurde ja quasi über das Bundesverfassungsgericht dann auch der Status der Jesiden anerkannt. Mein Vater hat den ersten jesidischen Friedhof in Deutschland, genauer gesagt in Hannover-Lahe, mit angeschoben. Er hat den ersten jesidischen Verein gegründet in Deutschland. Das kann man alles nachrecherchieren. Und irgendwoher muss es ja kommen. Ich will, er sagt das nur deswegen, weil wenn du den so siehst und erlebst, also er spricht jetzt auch nicht perfekt Deutsch oder so, könnte man was ganz anderes denken vielleicht. Aber was diese Generation alles geleistet hat, das ist einfach wahnsinnig beeindruckend.
Innerhalb ihrer Lebensspanne.
Genau.
Also das ist ja immer das Unglaubliche, ne? Also wo kommen die her? In welcher Welt sind die aufgewachsen und sind jetzt angekommen?
Diese Transformation, finde ich voll interessant, dass du es ansprichst.
Innerhalb eines Lebens.
Ne? Total. Wenn ich das Leben meiner Großmutter mir vergegenwärtige, an der türkisch-syrischen Grenze gelebt, mit Gewehr und, weißt du, mit tätowiert und wirklich quasi drittes Geschlecht und ganz andere Herausforderungen. Und wenn ich mir mein Leben heute angucke, das kommt mir vor wie ein Traum.
Du hast mit deinem Vater aufgehört zu telefonieren. Wie geht der Samstag dann weiter?
Dann lasse ich es wirklich so auf mich zukommen. Es kommt so ein bisschen aufs Wetter an. Dann gehen wir auch viel spazieren. Wir haben keine Hobbys tatsächlich. Also du wirst jetzt nicht hören, dass ich dann da und dahin gehe oder wie auch immer, sondern unsere Hobbys sind, glaube ich, wirklich Menschen so, ne? Und das Tolle, finde ich, an unseren Wochenenden ist, dass man nie weiß, was passiert. Und dann meldet sich irgendeine Schwester und sagt, ich bin verabredet mit Person XY, willst nicht dazukommen. Und dadurch, dass ich meine Freundschaften nicht so pflegen konnte in den letzten Jahren, bin ich total froh, dass ich einfach mit dazukommen kann, ohne dass ich geächtet werde. Also dann stelle ich mich einfach dazu und denke so, okay, komm, gib dir jetzt Mühe, weil umsonst kannst du dich ja auch nicht stehen. Und dann erzählen die irgendwas und dann diskutiere ich mit.
Du hast ja auch gerade wir und unsere Wochenenden gesagt. Das heißt, das ist automatisch mitgedacht. Das sind deine Schwestern, ist auch Familie, die. Also du hast jetzt gar nicht von ich gesprochen. Das fand ich interessant.
Ja, das ist voll schwer, ich weiß. nein, also ich genieße es, zur Tür reinzukommen, die Tür zuzumachen. Also das ist auch schön. Also ich nehme mir in der Woche dann natürlich immer vor, am Wochenende wird gelesen, am Wochenende wird entspannt, am Wochenende wird dies, das, Ananas, aber am Ende wird gar nichts gemacht. So. Und das liebe ich aber tatsächlich auch. Und ich kann auch sehr gut aufschieben. Also ich brauche immer Panikmodus, um was zu tun. Das ist ganz schlimm leider. Deswegen konnte ich nur meinen Talenten folgen, anders funktioniere ich nicht. Und letztens gab es etwas, wofür ich mich vorbereiten musste. Das war der Running Gag in der Familiengruppe.
Was war das?
Das war, das ist noch, ja, wie gesagt, noch nicht spruchreif, aber das war etwas, was ich vorbereiten musste. Ich bin ja lebenslang vorbereitet. Ich bin ja lebenslang vorbereitet auf das, was ich tue. Bitte nicht falsch verstehen, aber es muss immer einer Lust und einem tiefen Interesse folgen. Ich kann mir jetzt nicht irgendwas reinknallen, was ich mir reinknallen muss, sondern das ist, ja, das ist schon sehr radikal. Also so war ich auch im Studium, so war ich auch in der Schule. Also meine 5 in Mathe habe ich mir hart erarbeitet. Das war dann auch okay. Ja. Also dann war mir, ich hatte eine Phase, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm im Nachhinein, aber da war mir die 5 lieber als die 4. Das ist heutzutage idiotisch, weiß ich auch. Ich würde meinen Nichten auch was ganz anderes sagen, aber dann, da habe ich schon die Makel gefeiert, weil ich hatte so einen Lehrer, der immer gesagt hat, aus dir wird nie was, wenn du Mathe nicht beherrschst und so weiter. Und dann hatte ich einen Lehrer, der gesagt hat, komm, wir schreiben jetzt eine Klassenarbeit und düsen ein Gedicht, weil es wird eh nichts mit dir. Und der hieß Wagner Hett. Und dann habe ich immer gesagt, Herr Wagner Hett, das ist wirklich nett. Da musste ich wirklich Gedichte schreiben für den. Und da habe ich dann aufgegeben. Ich habe sehr schnell begriffen, wenn du was nicht kannst, lass es. Also ich merke zum Beispiel auch jetzt bei allem, was ich tue, dass das deswegen funktioniert, weil ich nie den Anspruch hatte, alles alleine zu machen. Das kenne ich nicht. Sondern nichts von dem, was wir geschafft haben, haben wir alleine geschafft. Mhm. Sondern du musst die Besten holen in ihrem Bereich. Stärken, stärken. Deswegen habe ich dieses Schulsystem oft auch hinterfragt. Dieses dreigliedrige, selektive, Hatha nennt es dumm, dümmer am dümmsten. Ich meine, das ist jetzt sehr provokativ. Also so dieses Generalistentum, das hat was für sich. Keine Frage, ob das bessere Menschen produziert, wage ich mal zu bezweifeln.
Ja, man sagt ja auch, dass man im Leben normalerweise immer an den Dingen arbeitet, in denen man gar nicht so talentiert ist, weil man irgendwie so das Gefühl hat, das muss ich auch noch schaffen. Und die Dinge, die einem leicht fallen, nicht ernst nimmt. Man sagt, ja, das ist ja einfach.
Und da eigentlich muss man ein System schaffen, wo es genau dahin geht.
Eigentlich musst du dahin gehen, was dir leicht fällt.
Genau.
Und es ernst nehmen, was dir leicht fällt.
Zum Beispiel vor Menschen haben wir keine Angst.
Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit Freundinnen. Da haben wir uns auch überlegt, was wäre so eine Challenge, die man bestreiten müsste, so im Kleinen. Was wäre für eine Person das Schwierigste im Alltag? Und zum Beispiel sowas wie unfreundlich zu einer Servicekraft sein, weil irgendwas nicht in Ordnung war. Also nicht im Sinne von gemein, aber einfach mal sich ehrlich beschweren und sagen, das war nicht gut.
Ja.
Und
hast du es dann gemacht?
Es war nicht meine Aufgabe.
Ach so, okay.
Meine Aufgabe wäre gewesen, unironisch was ich richtig Uncooles anziehen.
Und?
Ist bisher noch nicht passiert. Aber was wäre das bei euch? Fällt euch was ein?
Ich glaube tatsächlich, dass wir uns tagtäglich challengen. Das ist vielleicht erstmal ganz wichtig. Auch als Menschenrechtsverein gibt es keine Komfortzone.
Ja.
Und wir Krise ist immer bei uns. Mhm. Und wir gehen auch vor in der Krise tatsächlich. Das ist sehr hohes Maß an Verantwortung. Aber damit das gelingen kann, muss der Kopf frei sein für alles andere. Mhm. Das heißt, ich musste da sozusagen eine Systematik entwickeln, damit ich diese Kraft auch aufwenden kann. Mhm. Und mich nicht falsch ablenken lasse von Nebenschauplätzen. Und das ist diese Superpower, die jeder hat in seinem Bereich tatsächlich. Ich merke schon, dass ich bei uns die Krisenmanagerin bin. Damit hadere ich auch manchmal, weil ich so denke, ja, wie soll ich denn jetzt leicht sein, wenn ich jetzt wieder so schwere Entscheidungen treffen muss? Mhm. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es genau dann entscheidend ist, auch Widerstand zu leisten, wenn es schwierig wird. Mhm. Und dass wir nicht den Fehler machen dürfen, dann den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, nee, es wird mir jetzt zu stressig oder ich bin nicht so konfliktbereit oder sowas. Mhm. Also ich finde, das ist so der Sinn im Leben, tatsächlich diesen Konflikt auszuhalten und das Gefühl danach ist für mich Glück. Ja? Mhm. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was eine Challenge wäre, ich muss wirklich sagen, dass tagtäglich neue Herausforderungen auf mich zukommen, wo ich das Gefühl habe, Angst und Lust. Diese Angst-Lust-Grenze. Also, wo ich mich immer wieder auch neu ausprobieren muss, aber ich halte das tatsächlich für den Sinn des Lebens. Mhm. Weil ich finde nichts schlimmer, als in dieser Komfortzone zu sterben.
Mhm. Hast du eigentlich auch eine Empfehlung dabei?
Ja, das ist eigentlich total passend, was du gesagt hast zum Thema Angst und Lust. Es gibt auf Arte gerade eine sehr coole Doku zum Thema Achterbahnen.
Wow, ich liebe Achterbahnen.
Das ist wahnsinnig spannend, weil sie sie haben ein ganz gutes, spannendes Portfolio an GästInnen, die über diese Achterbahn erzählen. Es gibt ein Pärchen, die in ihrem Leben schon, ich glaube, 2000 Achterbahnen gefahren sind. So richtige Achterbahn-Fans, also Überfans. Und die komplett hängen geblieben sind, eben auf dieser Angst-Lust-Schwelle. Und dann gibt es noch, wird interviewt ein etwas jüngerer Achterbahndesigner, was ich nicht wusste, dass das ein Job ist, aber dann malt er da so eine Achterbahn und sagt, ja, dann machen wir hier so ein, dann haben wir hier so Airtime, das heißt, es hebt dich aus dem Sitz. Also diese ganze Choreografie und Dramaturgie einer Achterbahnfahrt, das ist ja alles erschaffen und erdacht und ausgeklügelt ohne Ende. Das ist wahnsinnig spannend. Und dann wird noch erzählt von einem ein älterer Ingenieur, der so die allerersten Loopings mitgebaut hat und diese Professionalisierung der Achterbahn- und Vergnügungsparkkultur so miterlebt hat. Das ist so spannend und es macht so Bock, sich das anzugucken. Und das ist auch eine schöne Kulturgeschichte des Vergnügens auf eine Art. Das fand ich auch total spannend. Und irgendwie hat sich dann dieser ganze Achterbahn-Thema in meinem Leben noch weiter ausgebreitet, weil ich dann auf den Maintagen in der Hasenheide war, hier in Berlin, und sau viele Achterbahnen gesehen habe. Und ich bin nicht mitgefahren, weil ich mehr Angst als Lust hatte. Aber ich bin totaler Fan von dieser Atmosphäre. Und später dann war ich auf einer Familienfeier, wo mir ein Onkel von den Maintagen in Mannheim von 1960 erzählt hat, wo es irgendwie auch wieder anders zuging. Und das fand ich irgendwie sehr interessant, wie das für Generation immer wieder aufs Neue Leute entfacht und Das, ja, also dieses Achterbahn-Ding, da bin ich drauf hängen geblieben. Und ich glaube, das ist, ja, hat viele Zugänge.
Ja.
Kann man sich angucken.
Kirmes ist von, gab es bei euch auch Kirmes?
Ja, bei uns in Hannover gab es ja das Schützenfest.
Genau, das berühmte genau, da
war
Schützenfest.
Ja, da war ja der berühmte Mäusezirkus, genau. Wo wir was vorgemacht haben.
Ja, ja.
In Backnang gibt es das älteste Straßenfest Deutschlands.
Jetzt kommt dein Lokalpatriotismus jetzt raus, zum ersten Mal. Ein Jahr habe ich drauf gewartet.
Ach, nur das eine, ja, also ich habe tatsächlich dann angefixt von dieser Achterbahntour gedacht, vielleicht geht man mal aufs Backnanger Straßenfest. Da gibt es ja auch die Wilde Maus und Riesenrad und den ganzen, ja, Musikexpress und was da sonst.
Ich finde auch diese festen Orte, also Prater in Wien, mhm, oder Tivoli in Kopenhagen.
Hamburger Dom.
Mhm. Sind einfach fantastisch. Mhm. Ja. Also, oder? Da mal so einzutauchen, ja, in diese, ja, Welt. Ich war immer noch nicht in meinem Leben im Europapark Rust. Da soll es eben auch ganz toll sein. Das ist an der französischen Grenze.
Mhm. Da kommt man so schwer hin, aber ich war, mhm, da auch schon mal.
Warst du da mal?
Ja. Mhm.
Und? Hattest du einen Favoriten da?
Das Essen.
Genau, nee, weil das wollte ich gerade sagen, weil die Besitzer vom Europark Rust, die sind eben totale Foodies.
Ja. Das denkt man gar nicht. Man denkt immer Fritten und,
nee, und, ja, und haben richtig tolle Restaurants, genau, in dem Europark Rust mittlerweile. Mhm. Ja, da warst du essen.
Ja. Ja, und aber in diesen ganzen Geräten war ich auch, aber das war Gruppenzwang und ich fand's scheiße.
Hat's keinen Spaß gemacht?
Null, ja, brauche ich nicht.
Aber warst du mehr so wie, oh, ich fahre ja Achterbahn, okay, kein Bock? Oder hattest du auch, also...
Ich habe nur gedacht,
hast du gelitten?
Nee, ich dachte, geisteskrank. Was soll das? Was soll das? Also, na, diese Form der Challenge brauche ich nicht. Ich habe genug Achterbahnen im Leben.
Naja. Ich habe auch einen Lesetipp dabei, nämlich ein Magazin. Ja. Das heißt, This is Badland. Das ist ein Magazin, das eine Herausgeberin macht hier aus, die lebt in Berlin seit ein paar Jahren. Raffaela Kaczunic.
Ganz liebe Grüße. Ich liebe diese Frau.
Und die beschäftigt sich eben sehr mit der süd- und osteuropäischen Kultur. Das ist ein Magazin, das in Berlin gemacht wird, auf Englisch erscheint, hat sehr viele Modestrecken, Interviews, verrückte Welten, die da aufgemacht werden. Mhm. Wirklich ein ganz besonderes Magazin. This is Badland. Und die neue Ausgabe habe ich natürlich auch deshalb mitgebracht, weil in dieser Ausgabe ist ein großes Interview mit dir. Das sehr schön ist, sehr interessant.
Dankeschön.
Ja, das merkt man, dass du da Freude hattest zu erzählen.
Ja, so wie heute hier. Nein, bei mir, es kommt immer auf die Gegenüberschaft an. Mhm. Und bei Raffaela merkt man einfach, dass es gibt einfach ganz andere Fragen, weil sie die Kulturkreise selber kennt und lebt. Und das ist eine andere emotionale Ebene. Mhm. Und deswegen war mir das eine Herzensangelegenheit. Und als ich dann die Aufmachung gesehen habe, war ich auch total berührt.
Ja, das sind Fotos auch.
Sieht super gut aus.
Familienfotos, ja, von dir auch. Ja. Ich versuche das mal hier herzublättern. Ist es... Also jesidische Kurden, kannst du einmal für die drei Hörerinnen, die sich jetzt gefragt haben in der letzten Viertelstunde, was sind da eigentlich nochmal genau die jesidischen Kurden? Kannst du das nochmal,
ja, kurz das erzählen? Fängt ja damit schon an. Nicht alle Jesiden definieren sich als Kurden und so weiter. Das Jesidentum ist eines der ältesten Religionen des mittleren vorderen Orients, geht zurück bis 2000 Jahre vor Christus. Und wir sind eine monotheistische Religion, also auch bei uns hat Gott die Welt erschaffen und ihm sind sieben Engel untergeordnet. Aber im Gegensatz zu den abrahamitischen Religionen wurde bei uns auch Gottes Wort hinterfragt. Also es geht da nicht so um Himmel und Hölle, sondern dass du für das Leben im Diesseits selber verantwortlich bist. Mhm. Und unter anderem auch die strikte Weigerung zu konvertieren hat uns eigentlich zur Zielscheibe gemacht, seitdem es uns gibt, kann man so sagen. Mhm. Und diese Geschichten, die wir leider Gottes dann auch im 21. Jahrhundert durch die IS-Mörderbanden erlebt haben, die ja sehr viele Jesiden umgebracht haben und viele Frauen entführt haben, sind die Geschichten unserer Vorfahren. Das ist die Urangst dieser Religionsgemeinschaft, die dann leider Gottes wieder zur Wahrheit geworden ist. Und dieser Ausnahmezustand, der löst natürlich Konsequenzen aus, ganz klar. Und das war immer so, auch als wir klein waren in Deutschland, passt auf, ihr seid Jesiden. Und damit wollte man sagen, passt auf, dass ihr nicht zu Tode kommt in dem Sinne, weil die das auch nicht anders kannten. Mhm. Und dass wir das erste Mal von Leben sprechen konnten, ist eigentlich erst erfolgt durch die Diaspora. Also als mein Vater die Entscheidung getroffen hat, nach Deutschland zu kommen. Und er sagt immer, ich habe mich, meine Frau und die Kinder ins Grundgesetz gerettet. Und das ist genau das, was er damit meint. Mhm. Und wenn du Jesidin bist, dann lernst du ganz schnell, wer du bist und wer du nicht bist und wer du nicht sein willst. Und meine heile Welt wurde immer von allen Seiten bedroht. Also sozusagen für die deutsche Mehrheitsgesellschaft dann dieses Thema, die ist ja gar nicht so wie wir, die sieht nicht so aus wie wir. Innerhalb der Migranten-Community war aber auch, die ist ja gar nicht so wie wir. Ja?
Also doppelte Minderheit.
Genau, Minderheit in der Minderheit. Mhm. Und wir sagen, dass alle Kurden mal Jesiden waren. Das kann man auch wissenschaftlich sozusagen nachfolgen. Das sagen auch viele Kurden selber. Aber daran scheiden sich auch immer die Geister, wie das so ist, auch beim Thema Identität. Und die Jesiden aus dem Irak zum Beispiel definieren sich nicht als Kurden. Aber die Jesiden aus der Türkei, so wie ich, die definieren sich auch als Kurdin. Also ich bin Kurdin, ich bin Jesidin, deutsche Europäerin. Und das so ganz normal auszusprechen, das sorgt schon für Diskussion. Mhm. Aber das hat auch mit der Verfolgungsgeschichte der Jesiden zu tun, die selbst teilweise von Kurden begangen worden ist. Mhm. Auch wenn das ein unschönes Kapitel ist. Aber alles in allem, sage ich mal, finde ich es ganz wichtig, da auf die Verbindung zu setzen. Und zu Krieg und Völkermord gehört eben auch, dass Korrumpierbarkeit auch vor der eigenen Religionsgemeinschaft nicht Halt macht. Also so zu tun, als wenn alle Jesiden jetzt Heilige wären, wäre genauso falsch. Und deswegen lasse ich mir auch zum Beispiel den kurdischen Teil meiner Identität nicht absprechen. Ich streite darum gerne, aber da muss ich immer an Hannah Arendt denken, dass man sich als das verteidigen muss, als dass man angegriffen wird. Ne? Hm. Aber das geht tief.
Es gibt zum Beispiel hier in dem This is Berlin Magazin gibt es ein Foto, da bist du mit von 1982 mit deinem Onkel, mit deiner Mutter und deinem Bruder zu sehen.
Genau.
Wenn du dieses Foto siehst, was geht dir da durch den Kopf?
Ich sehe Kraft, ich sehe Kampf, ich sehe Stolz, ich sehe Würde. Ich sehe aber, ich sehe was Kraftvolles, was Würdevolles, aber auch was Trauriges. Mhm. Und das hat was damit zu tun, wie wir auch damals behandelt worden sind, einerseits. Aber das Schöne, was ich sehe, ist auch, wie wir behandelt worden sind. Mhm. Weil wir konnten uns ja auch auf Deutschland und Hannover immer verlassen. Also wir sind ja auch ein Produkt der Solidargemeinschaft. Ich sehe meine Mutter, die sehr viel gekämpft hat, sehr viel funktionieren musste, sehr viel aushalten musste, sehr viel ertragen musste. Und ich sehe ein kleines Mädchen, was schon sehr frech in die Kamera guckt. Und ich habe damals auch schon diese Aufgabe gefühlt, dass ich was tun muss.
Werbung.
Wir gehen auf Tour. Von April bis Dezember können Sie die Hosts Ihrer Lieblingspodcasts live erleben. Dabei sein, wenn neue Folgen von Zeitverbrechen, Alles gesagt, Servus, Grüezi, Hallo, dem Politikteil oder Kicken kann er entstehen. Dresden, Hamburg, Stuttgart, Innsbruck, Berlin, München, Zürich, Düsseldorf und Wien. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Alle Termine der Zeit-Podcast-Tour 2024 finden Sie auf zeit.de/podcasttour.
Weil du gerade gesagt hast, dass dein Vater gesagt hat, wir haben uns ins Grundgesetz gerettet. Wie geht's denn eigentlich manchmal, wenn man merkt, also wenn man ganz selbstverständlich in Deutschland mit dem Grundgesetz aufgewachsen ist?
Gestern war ja auch nochmal, wie viele Jahre Grundgesetz? 77?
Also Grundgesetz ist, glaube ich, 49.
Genau, oder? Aber gestern war auf jeden Fall Geburtstag.
Ja, verabschiedet worden. Geht's denn manchmal so bei Menschen, die einfach in Deutschland selbstverständlich geboren sind, hier aufgewachsen sind, dass sie das alles für zu selbstverständlich nehmen?
Ich denke manchmal schon, wenn ihr wüsstet. Also ich glaube tatsächlich auch, dass die Demut und Dankbarkeit die Voraussetzung zum Glück ist. Ich habe da auch mal den ehemaligen Präsidenten der USA erlebt, Barack Obama, in München erleben dürfen. Und da hat er einen Satz gesagt, der ist bei mir hängen geblieben, nämlich wenn er gefragt wird, wie es ihm geht oder wie er mit den Anfeindungen umgeht, dann hat er seinen Namen nochmal aufgezählt, auch inklusive Hussein, also seinen vollständigen, und hat gesagt, und mit dem Namen habe ich ins Weiße Haus geschafft. Also was wollt ihr eigentlich? Also wenn das kein Glück ist, was denn dann? Ja, und ich glaube tatsächlich, dass diese Bewusstwerdung auch dankbar macht. Und da geht es nicht um eine Rolle des Bittstellers. Man kann auch sehr selbstbewusst sein und auch fordernd sein. Und trotzdem finde ich es manchmal wichtig, sich daran zu erinnern, auch im friedensverwöhnten Europa, dass wir nicht mehr sind, und das passiert ja gerade auch, dass nichts selbstverständlich ist. Ja. Gar nichts. Schon gar nicht das Leben, schon gar nicht die Freiheit, schon gar nicht die Selbstbestimmung und schon gar nicht das Leben als Frau. Und immer noch morgens aufzustehen und zu wissen, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann, mit weitreichenden Folgen. Vor allem dann, wenn du krasse Entscheidungen triffst. Aber ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich übernehme die Verantwortung, weil das heißt auch nicht, ich finde nicht, dass Dankbarkeit bedeutet, nichts mehr zu tun.
Ja, ja, klar. Und der Samstagabend?
Da wird meistens, wenn es gut läuft, ausgegangen oder Freunde getroffen.
Was heißt ausgehen? Wo geht ihr da hin?
Wir gehen in nette Restaurants, wir sind bei Freunden eingeladen, wir sind zum Grillen eingeladen, wir sind sehr gesellig. Wir lieben das. Wir lieben das wirklich jetzt. Wir sind so aufgewachsen und da schließt sich eigentlich im Grunde genommen auch ein Kreis.
Wenn man so 10 Geschwister hat, wir sind ja hier unter uns, hat man da eigentlich auch Lieblingsgeschwister?
Immer. Es kommt immer darauf an, was man will. Je nachdem, was man durchsetzen will, musst du die Mehrheiten bilden. Ah. Und es ist irre, weil wie einem dann was verbindet.
Bei 11 gibt es ja immer eine Mehrheit.
Immer. Nein, und es ist wirklich so, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, dass einer nicht gerade geht oder eine, dann setzt man sich zusammen. Was ist mit der los? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, redet ihr da offen drüber? Nee. Okay, was können wir tun? Ach so, dann wird auf einmal mitversorgt, ohne dass die Person gefragt wird. Dann kommt die Person und sagt, okay, was wollt ihr von mir? Was wollt ihr? Warum steckt ihr die Köpfe zusammen? Warum fragt ihr mich nicht einfach, wie es mir geht? Nein, ich habe nichts verbrochen. Nein, es geht nicht um Weltschmerz. Ich habe einfach nur nicht gut geschlafen. Das ist alles. Ich will nur sagen, also, das kann manchmal dramatische Züge nehmen, dass wir uns ganz krass reinsteigern und am Ende war es gar nicht so schlimm, aber es ist ganz oft so, dass wenn wir das Gefühl haben, dass jetzt einer ein Troublemaker ist, dass dann alle sich die Köpfe zusammenstecken, ich bin mir ganz sicher, dass es WhatsApp-Gruppen gibt ohne mich, wo über mich geredet wird. Ich bin mir ganz sicher, dass es die gibt. Mädels, ich sehe euch.
Ich habe gelesen gerade, dass WhatsApp an einer Funktion arbeitet, dass du die WhatsApp-Gruppen heimlich verlassen kannst.
Oh, das ist cool.
Ohne, dass es jemand merkt.
Nicht schlecht.
Aber also man...
Nicht heimlich hinzufügen, sondern heimlich verlassen.
Aber man kann dann auch nicht mehr mitlesen.
Ja, das...
Aber manchmal wird man ja in Gruppen gepackt, auf die man keinen Bock hat und nicht mehr raus kann.
Ich dachte gerade, es gibt eine Funktion, mit der man so tun kann, als sei man aus der Gruppe draußen, aber man ist noch
da. Das ist die Funktion, ja, die Ilona hat.
Das wäre gut, Ilona. Man ist noch im Schattenkabinett.
Ja, ja, genau.
Stehst du sonntags früh auf eigentlich oder spät?
Kommt immer drauf an. Ich hatte so eine Phase, wo ich es total geil fand, auszuschlafen, bis dann mal jemand, so ein Guru zu mir meinte, der kam aus Indien, dem ich dann ganz stolz erzählt habe. Ich habe bis 13 Uhr geschlafen. Und der nur so, mein herzliches Beileid. Und ich so, warum das denn? Ist das Leben so schlimm, dass man keinen Grund findet, eher aufzustehen? Das ist auch übrigens bei mir hängen geblieben, schon hinterher. Und dann denke ich jetzt am Ende des Tages, ist es dann eher so eine Mischung. Ich mag das schon, weil das so selten ist, kurz wach zu werden und wieder weiterschlafen zu dürfen. Aber meistens treiben mich die Sorgen dann schon hoch ein bisschen. Sorgen, aber auch die Lust aufs Leben. Hm. Und ich mag das ganz gerne nicht, dann nicht zu lange zu schlafen, wirklich. Aber so zwischen so sonntags zwischen 9 und 10.
Hm. Und dann, was passiert, wenn du aufstehst?
Dann wird ja der Samstag fortgesetzt. Also je nachdem, was man erlebt hat, kommt dann wieder Lagerfeuer. Dann frage ich Tuna meistens, also meine Schwester, Tuna, was gibt's heute zu essen? Kann ich rüberkommen? Und wenn es jemandem von uns ganz schlecht geht, dann werden die Nichten immer vorgeschickt.
Oh. Also zum Erkunden.
Ja, die klingeln dann und sagen, hey, ich habe dir was zu essen mitgebracht.
Oh.
Das ist voll süß.
Was ist das Essen, was man dir kochen sollte, um dich glücklich zu machen?
Ich mag ja leider sehr viel und habe sehr wenig Allergien. aber ich liebe gefüllte Auberginen, gefüllte Paprika. Ich finde ja nichts geiler als Pasta. Mhm. Übrigens auch sehr, was sehr Liebevolles, was sehr Verbindendes. Wenn du mit Menschen, die du liebst, Pasta isst, ich finde, es gibt nichts Geileres. Mhm. Und koche ja auch selber sehr, sehr gerne. Genau.
Was denn für Pasta?
Ganz unterschiedlich. Entweder eine gute Bolognese oder eine helle Soße mit Spargel. ich koche jetzt nicht nach Kochbüchern. Ist alles intuitiv. Ich liebe es zu kochen, wirklich. Das beruhigt mich, es holt mich runter. Ich liebe es, Gemüse zu schnippeln und so weiter. Und dann so Festessen zu zelebrieren. Und dann rufe ich ein paar Leute zusammen.
Herrlich.
Aber ich bin selber meine beste Esserin leider. Also es gibt ja so Leute, die dann immer sagen, alleine essen, nein, das passiert mir nicht. Ich liebe das. Oder auch so dieses, ich habe keinen Hunger mehr. Ja, na und, es schmeckt nur. Es ist weiter.
Ja, es gibt ein tolles Buch, vor ein paar Jahren erschienen, das heißt Dinner for One. Und das sind Essays von, vor allem von Frauen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, im Aufbau, im Berlin Verlag, glaube ich, erschienen.
Oh.
Die darüber geschrieben haben, also weil man eben früher immer gesagt hat, man soll doch nicht alleine essen gehen und so. Und das ist in Wahrheit natürlich, ist ja eine fantastische
Situation.
Ich kann
mich an Phasen erinnern, wo ich in mein Lieblingsrestaurant gegangen bin und einen Dummy gesucht habe. Mhm. Also dann saß mir halt jemand gegenüber, damit ich nicht gefragt werde, warum ich alleine da bin.
Ja.
Aber es war mir eigentlich egal, das Essen war mir wichtiger.
Ja. Hast du ein Lieblingsrestaurant? Irgendwo auf der Welt?
Ja, doch, einige tatsächlich.
Sag mal.
Das sage ich ja nicht so gerne, weißt du warum?
Achso, nicht wo du jetzt immer regelmäßig hingehst. Also kannst du irgendwas, muss nicht in Berlin sein, oder?
Mhm. Ich überlege gerade, was gibt es für. Ich liebe das Aresto am Leineufer in Hannover.
Mhm. Warum?
Beste griechische Küche von Kurden. Also, der beste Grieche ist ein Kurde, nein, Spaß. Nein, einfach tolle Kalamares, tolles Fleisch, tolles Gemüse. Du sitzt da an der Leine. Die Sonne scheint meistens rein. Die haben einen der besten Weinkeller in Deutschland. Also absoluter Tipp, Leute da draußen, meine ich jetzt ganz im Ernst. Hannover, Aresto am Leineufer. Und ich mag auch Dean und David ganz gerne, muss aber der Transparenz halber sagen, dass meine Brüder sehr viele Dean und David-Ketten haben.
Okay.
Genau. Aber ich mag halt Salate Filialen, ganz gerne.
Ja, viele Filialen.
Genau.
Das heißt, wenn man in Hannover,
genau, dann landet
in Dean und David, landet man wahrscheinlich in deiner Familie.
Genau, kann sein. Kann
okay,
sein.
Schon mal gut zu wissen.
Und ich mag das ganz gerne, wenn man viel zu tun hat, dass man vielleicht tagsüber dann nicht zu schwer isst.
Hm. Ja. Hannover hat ja so einen komplizierten Ruf als Stadt.
Warum? Ich verstehe gar nicht, warum.
Ja. Gib doch mal einen Tipp, wenn ich jetzt nach Hannover komme, um die schönen Seiten von Hannover kennenlernen möchte, wo soll ich da hingehen?
Also weiß, Hannover ist total unterbewertet. Ich sage immer, aus Hannover kommen gute Leute, die müssen nur irgendwann gehen, sonst werden die komisch. Die Herrenhäuser Gärten, die sind fantastisch. Linden ist so geil, ja. Da kannst du an jedem Laden anhalten und dir eine Pizza holen, Döner holen, chillen. Ich mag sehr gerne die List auch. Mhm. Da kann man auch sehr schön chillen beispielsweise. Ich mag die Altstadt sehr gerne. Es gibt so unterschiedliche, unentdeckte Schätze dort. Man kann wahnsinnig gut essen in Hannover. Ich möchte mich jetzt nicht mit Berlin anlegen, aber hier wird immer sehr viel gehypt. Und wenn ich mich dann davon überzeuge selber, denke ich so, ja, okay. Also es kann nicht mit allem, aber die wenig guten Läden, das hat sich dann schnell rumgesprochen und die sind dann auch schnell weg. Und das schätze ich sehr in Hannover.
Es gibt wahnsinnig viele Parks in Hannover, oder? Also ich habe immer, wenn ich in Hannover bin, und ja, man kann toll laufen gehen morgens auch.
Wenn man laufen würde, ja.
Also theoretisch.
Genau, absolut. Also ich mag das auch total gerne da. Aber Berlin ist natürlich tausendmal aufregender.
Naja.
Für das, was wir tun.
Naja.
Muss man sagen.
Manchmal. Wenn wir jetzt in den Sonntagnachmittag reingehen, freust du dich denn schon auf die Woche?
Ich sag mal so, es kommt darauf an, wie ich mich im Mindset darauf einstelle. Ich kann natürlich sagen, ach du Scheiße, was wird das wieder für eine Woche?
Abend noch zu Anne Will.
Wie soll ich das schaffen? Und die Aufgaben hat man sich übrigens alle selber gemacht, das kommt noch dazu.
Noch schlimmer.
Oder dieses, ich sag alles ab, der Kalender ist trotzdem voll. Oder man geht dann so rein mit, weißt du noch früher, Düsen, als du fest angestellt warst und die Montage schrecklich waren. Aber jetzt machst du dein eigenes Ding. Ist das nicht geil? So, mit dem Gefühl. Und dann stehe ich morgens auf und egal, was für eine Woche mir bevorsteht und egal, was für herausfordernde Entscheidungen wir treffen müssen. Wir haben jetzt heute wenig über die Arbeit gesprochen, was ich aber irgendwie auch gut finde.
Ist ja
viele wissen ja auch, was ich mache, genau. Ja. Genau. Ich habe tatsächlich jahrelang auch die Arbeit mitgenommen ins Wochenende. Und wenn viele Sachen anstehen, wenn Kundgebungen geplant werden, wenn, das muss ich auch, das gehört zur Wahrheit dazu, wenn wir zum Beispiel jetzt im Hintergrund des Ukraine-Kriegs auch dazu aufrufen, in die Markthalle 9 zu kommen, mit verschiedenen Organisationen und 10.000 Leute zusammenkommen, dann gibt es kein Wochenende. Ja, also, aber ich kann jetzt nicht so tun, als wenn das jetzt schlecht wäre, nur weil man keine Freizeit hätte. Ja, dann hänge ich am Telefon. Ja, dann spreche ich mit Menschen. Aber wisst ihr, was das schönste Gefühl ist? Wenn du zum Telefon greifst und sagst, du, wir haben das und das vor. Ich bin dabei. Mhm. Oh, das ist so schön. Mhm. Daraus entstehen ja auch Freundschaften. Mhm. Und dann ist man beispielsweise vielleicht in der Markthalle 9 und da sind die letzten Male fast 10.000 Menschen hingekommen. Mhm. Und dann muss man da auch die ein oder andere Rede halten. Aber es geht immer um diese Verbindung. Es geht darum, dass man Menschen zusammenbringt. Es geht darum, dass sich daraus was Gutes entwickelt. Und dann sind meinetwegen unterschiedliche Menschen da. Ob das Geflüchtete sind, ob das Minister sind auf Bundesebene. Es geht mir immer um diese Mischung und es geht mir tatsächlich auch um diese Begegnung, weil Begegnung zwingt zu Menschlichkeit.
Du hast ja mit so verschiedenen Ministerinnen und Ministern auch zu tun. Wie setzt man sich da eigentlich durch? Oder wie
ich glaube, es geht darum, seine Arbeit gut zu machen, tatsächlich. Ich muss Lars Eidinger zitieren, das ist ein krasses Zitat, aber er hat das genauso gesagt. Das fand ich ganz interessant. Also das würde ich so nie sagen, aber dieses Zitat ist bei mir hängen geblieben in der französischen Botschaft. Er hat gesagt, man muss so lange in die Ecke pissen, bis es stinkt. Und was er damit sagen wollte war, das hat er gesagt, ich zitiere ihn ja nur, war, mach deinen Job. Mach einfach deinen Job. Mhm. Mach deinen Job gut. Nimm ihn ernst. Zieh ihn durch. Kümmere dich um die Kernarbeit. Und dann kommt der Rest von alleine. Ich finde es ganz schwierig zu glauben, dass ich irgendwo hingehe und die Leute überzeuge, weil ich weiß, wie das menschlich geht. Das reicht doch nicht. Darum geht es doch nicht am Ende des Tages. Sondern es geht doch darum, wie konfrontieren wir Entscheidungsträger? Wie bringen wir die Inhalte sozusagen in die Köpfe? Und wenn man das ernst meint, dann nimmt es den größten Teil der Zeit auch auf sich. Und ich sage, da fühle ich mich auch gesegnet vom lieben Gott, auch wenn das pathetisch klingt, so mein Purpose, meine Ambition, meine Aufgabe, zwingt mich auch zu dem Handeln. Ich kann das gar nicht anders. Deswegen sage ich ja, dadurch, dass ich so ambitioniert bin, muss ich mich ja immer ins Wochenende schützen und konfrontieren mit ganz viel Leben, weil das andere so wirkmächtig ist, auch in meinem Herzen und in meinem Kopf, dass ich auf alles andere ohne weiteres einfach verzichten würde.
Also das heißt, du rufst dann Robert Habeck an und sagst...
Nein, um Gottes Willen. Guck mal, diese Merkel-Geschichte am Anfang, die war auch krass, ich gebe es zu. Das passiert mir auch nicht alle Tage, um Gottes Willen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, generell, wenn man was will, dann greift man zum Telefon. Oder man kontaktiert auf anderen Wegen. Das kann man heutzutage auch über Mail machen. Und man sollte nicht drum herum reden, weil die Leute haben nicht viel Zeit. Und ich finde, man sollte sich auch nicht dafür schämen, dass man was will. Das ist nämlich auch etwas, ich weiß noch, ich kann mich an Phasen erinnern, wo ich mal dachte, oh, ich habe so ein tolles Netzwerk. Hast du das jemals eingesetzt? Nee, aber ich habe so ein tolles Netzwerk. Ja, was bringt das denn? Ja. Was bringt es denn, wenn das Netzwerk nicht für dich arbeitet und umgekehrt? Ja. Und wir geben so viel, da können wir auch mal was nehmen. Und es macht auch voll Spaß, Dinge einzufordern für andere. Also das macht man ja nicht mehr für sich, sondern man macht es für die Sache und da sind wir wieder beim Purpose. Ja.
Wir haben ja immer eine Frage zum Schluss unseres Podcasts. Ne?
Ja, aber manchmal weiß man ja schon so ungefähr, wohin die Antwort geht. In diesem Fall, keine Ahnung. Was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montagmorgen?
Tatsächlich Sonntagnachmittag, weil dann schon das Kopfkino manchmal losgeht.
Das ist auch die objektiv richtige Antwort.
Ja, ich weiß nicht. Nein, wirklich, weil man dann so sich so langsam so ein bisschen einstellen muss auf die Arena. Und eigentlich schon so mit einem halben Kopf, ja, ich weiß, das Gegenteil würde jetzt cooler klingen. Nein, ich schöpfe das Wochenende voll aus, aber ich glaube, das geht bei unseren Aufgaben gar nicht anders. Und dann bereite ich mich innerlich schon vor, um dann sozusagen guten Gewissens, guter Kraft dann in diesen Montag reinzugehen.
Das ist ja auch manchmal das bessere Gefühl, ne? Also wenn man schon so ein bisschen weiß, okay, dann haut es mich morgen nicht so ganz raus, fühlt sich besser an, als auf Zwang nochmal zu chillen.
Genau, und das ist aber unterschiedlich. Es hängt immer davon ab, wen man getroffen hat oder was passiert ist. Ich kann mich auch an so Wochenende erinnern, wo bis zur letzten Minute du keinen Kopf hattest und trotzdem läuft es am Ende. Ich liebe ja tatsächlich den Montagabend. Ja,
das ist ja ungewöhnlich.
Ja, weil ich mir dann selber bewiesen habe, dass ich es noch kann. Weil ich bin ja, ich will nicht sagen hedonistisch, aber wenn ich Wochenende habe, ich kann dann auch so ganz auf alles verzichten. Und montags hast du ja meistens viel geregelt. Und dann denke ich mir, okay, was jetzt auch immer noch kommt, das wird schon irgendwie klappen, weil der Montag, den hast du jetzt überlebt.
Sehr gut, vielleicht sollten wir die Frage als Frage noch fest aufnehmen. Was ist eigentlich mit dem Montagabend? Das ist eigentlich eine gute Frage.
Ich glaube, das ist der beste.
Ah, interessant.
Das beste Gefühl am Montagabend, meine ich.
Ich habe noch eine allerletzte Frage, nur wer darf dich Düsi nennen?
Meine Nichten und meine Geschwister und meine besten Freunde. Tante Düsi.
Tante Düsi, schönes Wochenende und vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön, euch
vielen
auch.
Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Magazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.